das muss echt seltsam sein für euch da draußen.
Mhm.
Weil für euch ist jetzt eine ganze Woche vergangen und für uns gerade mal 10 Minuten.
Tja, das ist eine ordentliche Time-Bubble.
Und wir haben es geschafft, noch ein Bier zu öffnen und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Folge.
Richtig.
25a oder so, ne?
25a, genau. Ja. Das Nebenhaus.
Viel Spaß.
Ja.
Im Dezember 1981 wurden zwei Helden geboren, deren Schicksal es war, die Welt zu retten. Leider wurden dann Videospiele echt beliebt und es hat auch wirklich viel geregnet. Daher wird das wohl noch etwas dauern. Solange ihr wartet, hört einfach ihren Podcast. Hier ist für euch Aus Mangel an Bescheidenheit.
Ja, tatsächlich sitzen Bernd und ich noch am selben Tisch wie vor einer Woche.
Genau.
Und haben noch dieselben Zettel vor uns.
Die gleichen Klamotten.
Die gleichen Klamotten.
Wir sollten, glaube ich, wirklich mal duschen lassen.
Ja, aber für uns ist das jetzt nur ein ganz kleiner Zeitsprung, weil wir haben das jetzt direkt hintereinander aufgenommen, weil wir festgestellt haben, das letzte Mal, das Thema war so ergiebig, Serien unserer Kindheit, dass wir zwar alle Zeichentrickserien abgearbeitet haben, aber noch nicht zu den Realserien gekommen sind.
Und ich bin auch immer noch der Meinung, ich habe noch so viele Serien vergessen.
Ja.
Egal ist, ob bei den Zeichentrick oder den echten.
Oh, das heißt jetzt aber auch, wenn ihr uns geschrieben habt in der Zwischenzeit und das jetzt hört, haben wir das noch nicht gelesen, obwohl es eine Woche später ist. Ja, also egal, was jetzt an Feedback kam, wir konnten es noch nicht einarbeiten.
Genau, Dr. Strange.
Das
genau.
Ja.
Wibbly wobbly timey wimey stuff.
So, richtig. Das ist wichtig zu wissen. Übrigens, haben wir Doctor Who auch drin? Nee, ne?
Nee.
Weil der habe ich ja noch nicht als Kind geguckt.
Ja, eben.
Egal. Richtig.
Aber du hättest es als Kind gucken können, weil Serienstart in den 60ern?
Also lang vor Star Trek, ja. 60er. Ja,
du hättest auf jeden Fall locker gucken können.
Ja, auf jeden Fall. Alkoholfreies Bier übrigens, was wir hier konsumieren.
Sagt da jetzt so.
Ja, das sag ich. Wir reden in einer halben Stunde nochmal.
Genau, richtig.
Ob ich dann anders klinge. Was hast du denn für tolle Realserien mitgebracht aus unserer Kindheit?
Ja, da wir ja mit der Sendung mit der Maus geschlossen haben letztes Mal, bleibe ich mal auf der Educational Line und hau dir jetzt einfach mal den guten alten Löwenzahn um die Ohren.
Den Peter Lustig.
Den Peter Lustig,
ja.
Genau. Ich denke, es war für die meisten Hörerinnen und Hörer okay, wie wir das aufgelistet haben. Also Löwenzahn hatte oder hat 466 Folgen bisher.
Wow.
Plus, läuft er, glaube ich, immer noch.
Mhm.
In 43 Staffeln und lief im März 81 zum ersten Mal im deutschen Fernsehen.
Boah, das ist eine Ansage. Also das gibt es ja schon seit Ewigkeiten, Löwenzahn.
Das tatsächlich. Es hatte auch jetzt über die Jahre den Beinamen bekommen, Geschichten aus Natur, Umwelt und Technik. Weil der Peter hat ja so ziemlich alles abgebaut und behandelt, was ging. Aber ein lustiger Fact dazu, den wusste ich auch noch nicht. Es gab eine Vorgängersendung.
Oh.
Die hieß, Achtung, halte ich fest, Pusteblume. Davon wurden 20 Folgen gedreht. Da wohnte der Peter auch noch nicht in seinem Bauwagen, sondern in einem Haus in Bayern. Aber das Thema der Sendung ging schon so in die Richtung. Und dann gab es allerdings einen Streit mit dem ZDF, auch hier wieder, danke für nichts.
Ja.
Und die Sendung wurde abgesetzt. Da die aber relativ erfolgreich war, hat die Studio TV Film, eine Produktionsfirma wahrscheinlich, hat das Ding übernommen und hat das Ganze dann im Bauwagen weitergesetzt. Und da gab es auch so einen Übergang, wo Peter dann mit Trude und ihrem VW Käfer, ich vermute eine Bekannte, quasi aus dem Haus mit den Möbeln in Bayern rausgezogen ist, in den Bauwagen, den er mit dem Käfer dahin gekarrt hat.
Ah.
Und dann mit den Möbeln aus dem alten Haus hat er halt dann den Bauwagen, den berühmten blauen Bauwagen, umgebaut.
Ich habe jetzt schon total Lust, das anzugucken.
Ich bin mir nicht sicher, ob man das noch irgendwo findet.
Hm.
Und auf jeden Fall der Garten, der Schrebergarten, in dem der Bauwagen steht, der gehörte dieser Trude.
Hm.
Und die hat ihm mit erlaubt, da zu wohnen. Und weil natürlich Pusteblume noch verbunden war mit dem ZDF, mussten sie natürlich einen neuen Namen erfinden und sind aber halt beim gleichen Kraut geblieben. Also ist daraus dann halt Löwenzahn geworden.
Löwenzahn.
Mhm.
Das ist ja spannend, das wusste ich nicht.
Ja, klingt komisch.
Ist aber so. Es gab ja auch diesen Peter Lustig-Skandal, den die Bild verursacht hat. Mein absolutes Lieblingsschundblatt. Danke für nix.
Kann man super den Kamin mit anmachen.
Ja, richtig. Dafür taugt es eigentlich ganz gut. Ja. Und es gibt ja genug von diesen Käseblatt. Mhm. Ja, da draußen, da kannst du viel Kamine mit anzünden. Eigentlich kannst du ein ganzes Kraftwerk damit betreiben.
Aus der Druckerpresse direkt in die Verbrennung. Ja, okay.
Ist ein bisschen Energie verschwendet, aber...
Genau, die haben, glaube ich, diesen Kinderhassskandal irgendwie rausgedrückt oder
das
so.
Das ist richtig. Also Peter Lustig hat ein Interview geführt, nicht mit Bild, sondern mit einem Reporter, der über ihn berichtet hat. Und zwar in einer guten Weise über ihn berichtet hat. Und es gab einen Satz da drin, dass Peter Lustig gesagt hat, es ist schwierig, mit Kindern zu arbeiten, also zu drehen. Mhm. Und er findet es nicht gut, weil ein Kind sollte halt Kind sein und nicht jetzt in einer Fernsehproduktion eingespannt werden. Mhm. So. Er hat aber nichts Böses gesagt. Er mag Kinder. Ja, darum ging es nicht. Er hat halt nur gesagt, die Arbeit mit Kindern ist halt herausfordernd. Mhm. Und er ist eigentlich nicht dafür, dass das gemacht wird. Dass Kinder da nichts verloren haben, einfach an einem Fernsehset. Was auch völlig okay ist, als Durchsag. Ja.
Aber ich vermute, da die Bild eben die Bild ist.
Ja.
Haben da draußen eine Riesenüberschrift,
dass er Kinder hasst. Ja, so. Und das wurde halt nicht richtig gestellt und beziehungsweise im Artikel stand schon drin, was er gesagt hat. Aber viele Bildleser schaffen es halt nicht über die Überschrift raus. So, und dann haben die halt nur die Überschrift gelesen, dann kam raus, Peter Lustig hasst Kinder. So.
Großartig.
Und das hat sich ganz, ganz, ganz lange gehalten. Mhm. Er hat auch nochmal mit dem Reporter gesprochen, beziehungsweise der Reporter, der ihn initial interviewt hat, hat auch nochmal bei ihm angerufen, hat es geklärt und wusste davon nichts. Er hat ja diese Schlagzeile so nicht produziert. War ja auch gar nicht für die Bild. Peter Lustig hat ihm das auch nicht übel genommen. Aber ja, so war das eben. Und das hat sich bis zu seinem Tod gehalten. Und der Reporter hat Gegenkampagnen gemacht und hat versucht, das aufzuklären. Auf jeden Fall, ja, stimmt alles nicht. Also ganz dämliche Geschichte.
Ja.
Käseblatt, hey.
Ja, aber dann können wir das ja nutzen, um das nochmal richtig zu stellen. Peter Lustig war kein Kinderhasser.
Nein, das war ein ganz netter Mensch.
Richtig. Und der hat uns und vielen anderen, glaube ich, die Welt erklärt.
Ja, mir auf jeden Fall.
Ja.
Großer Peter Lustig-Fan. Ich könnte jetzt jederzeit mal wieder Löwenzahn gucken. Ich weiß gar nicht. Seinen Nachfolger habe ich einmal gesehen. Ich fand ihn eigentlich auch ganz sympathisch. Mhm. Und der Nachbar von Peter Lustig, dieser...
Der Herr Paschulke?
Paschulke, genau richtig. Das ist übrigens die deutsche Synchronstimme von Pulp Fiction...
Wie heißt er? Holter die Polter, John Travolta?
Ne, der andere.
Der andere? Samuel L. Jackson?
Von Samuel L. Jackson.
Okay.
Richtig.
Wow. Hätte ich es nicht erwartet, aber
gut. Ja, ist tatsächlich so, ja. Herr Paschulke ist Samuel L. Jackson.
Gut.
Wissen wir das auch?
Ja.
Als Fun Fact.
Ja. Schönes Ding.
Ich habe auch ein bisschen was nicht ganz so Bildendes dabei, aber es gab damals 1990 eine Serie, die nannte sich Parker Lewis, der Coole von der Schule.
Mhm.
So, und ich habe gesehen, das wurde mir angeboten auf Pluto TV, dass man das wieder angucken kann. Ich habe gedacht, ich muss da mal reingucken. Das waren so drei Highschool-Typen.
Ja, Highschool.
Ja, so der eine so ein Nerd, so ein Cooler und eben der Parker irgendwo in der Mitte. Und die haben da in einem übertriebenen Humor, der so ein bisschen funktioniert hat, wie diese nackte Kanone Geschichte, nicht ganz so krass, aber einfach.
Eben dieser amerikanische Highschool-Humor der 90er.
Ja, genau. Also es war die Serie super, super 90er-triefend.
Oh ja. Ja,
wenn man das heute nochmal anguckt. Und die haben da halt irgendwelche Abenteuer erlebt, Schulalltag erlebt und so weiter.
Liebesgeschichten, genau. Tralala.
Und das Tolle daran war, als Nebenact, Nebendarstellerin, Schauspielerin, in die Parker und sein Homie da verliebt waren, trat auf Mila Jojovic.
Ja.
Mit 15 Jahren oder so. Das muss ihre erste Rolle gewesen sein, bevor sie dann irgendwann viel später durch Resident Evil bekannt worden ist. Oder Fünfte Element.
Ich glaube, ja, stimmt. Fünften Element war sie, ich glaube, 19.
Ja, das muss 94, 95
das
oder so gewesen sein.
Es gab damals
ja
einen ordentlichen, na, was heißt Skandal, aber halt Aufruhr, weil sie halt ein Techtelmechtel mit dem Regisseur hatte. Also mit Luc Besson.
Ja, stimmt, richtig, ja. Das ist richtig. War sie mit dem dann auch nicht eine Zeit lang zusammen?
Mit dem war sie, glaube ich, auch eine Zeit lang zusammen, ja.
Und erster Auftritt, Mila Jojovic, Parker Lewis, 1990. Erste Folge.
Ja.
fand ich super.
Das Ding an der Sache ist halt, wenn dann halt mal der Durchbruch kommt, wie jetzt bei ihr mit dem Fünften Element oder mit Resident Evil, dann schert sich halt am Anfang halt auch kein Mensch drum, um zu gucken, was die vielleicht mit 14 oder 15 gemacht
haben. Natürlich hat. Nicht. Ich habe auch geguckt, was aus den Parker-Lewis-Schauspielern damals geworden ist. Nix. Hm. Also Parker Lewis selber ist noch als Schauspieler aktiv, hat aber in unglaublich vielen B-Movies gespielt. Der Einzige, der es wirklich geschafft hat, karrieretechnisch, war der Antagonist der Schulschläger, Kubiak.
Kubiak, genau, dieser 2 Meter, 2 Tonnen
ja, genau.
Mensch.
Der praktisch so den Bulli gespielt hat damals.
Stimmt, wo kennt man denn den noch her?
Der hat in vielen Filmen und Serien viele Gastauftritte gehabt und mitgespielt. Und er hat es schauspieltechnisch schon weit geschafft. Also jetzt ist er kein großer Weltstar geworden. Ich weiß es auch den Namen nicht von dem Schauspieler, muss ich dazu sagen. Aber er ist schon öfter mal aufgetaucht, wo ich gedacht habe, oh, das ist Kubiak. War so meine erste Assoziation mit ihm.
Ich habe das damals auch geguckt, gelegentlich. Aber erst als du es vor ein paar Wochen mal erwähnt hast, hat es bei mir wieder so eine Schublade aufgemacht, wo ich, hey, guck doch da mal noch rein. Wieso, was ist denn da drin? Oh, Parker Lewis, das kenne ich. Und dann dieses Gefühl von, wenn die Synapsen sich wieder ausstrecken,
Genau.
Wieder Verbindungen schaffen, die du seit 30 Jahren nicht mehr gemacht hast.
Es war auch eine Serie, die habe ich nicht regelmäßig geguckt. Immer so ein paar Folgen habe ich hier und da mal gesehen und fand es eigentlich immer ganz witzig. Ich weiß nicht, ob es heute noch humortechnisch so richtig funktioniert, aber es ist nicht ganz schlecht.
Ich glaube, du kannst von diesen Serien sehr viel unter dem Begriff Cringe abhaken einfach.
Das ist richtig.
Also dieses Selbstschämen, wo du denkst, ja, gut.
Hast du auch eine Cringe-Serie noch?
Nee, ich habe nur hochqualitativen Scheiß geguckt.
Das glaube ich nicht.
Wie ich dir vorher schon erwähnt habe, ich halte hier mit den Realserien das Manifest in Händen, mit der ich Datum genau festlegen kann, wo meine Autonarrheit herkommt.
Ja.
Weil die zweite Serie hier auf diesem Blatt ist nämlich ein Colt für alle Fälle.
Ja, ein Colt für alle Fälle. Und der hieß damals Colt Sievers.
Genau. Im Original The Fall Guy.
Und jetzt wird der ein oder andere denken, Moment, da läuft doch gerade ein Kinofilm, The Fall Guy.
Richtig, genau. Der hat auch damit zu tun,
yep.
Nicht mehr so viel, aber er war weniger schockierend, wie ich gedacht hatte.
Im Prinzip ist das kein Reboot, aber ist angelehnt daran. Und der der Protagonist da drin heißt auch Colt Sievers.
Also genau, er ist auch Stuntman, da gibt es auch eine Liebesgeschichte drumherum, viel Action, viel Geballer. Es hat ein paar schöne Anleihen an die alte Serie.
Ja.
Ich glaube, Lee Majors hat sogar auch einen Cameo-Auftritt am
Ganz
Ende.
Ganz am Ende,
als Polizist irgendwo oder so.
Aber das spoilern wir jetzt hier nicht.
Nee, natürlich nicht. Schneiden wir raus. Ich hatte echt Probleme, wo ich das gelesen habe, weil ich halt ein unfassbarer Fan damals war als Kind von dieser Serie.
Das ist im Prinzip ein Stuntman, der Fälle löst für die Polizei.
Genau, das ist tagsüber, sage ich jetzt mal, ist es ein Stuntman, aber er ist auch zusammen mit seinen beiden Sidekicks, Howie und Jody, sind sie Kopfgeldjäger.
Ja.
So diese, wenn du in Amerika vor Gericht nicht erscheinst, dann wird dir ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt und jeder darf dich quasi über den Haufen schießen, der dich findet.
Mhm.
Und das war so quasi ihr Ding und da halt immer irgendwelchen krimineller Scheiß mit am Start war, hat es halt am Ende mit Verfolgungsjagden, mit Explosionen, mit Schießereien, mit Autos geendet. Und das war halt einfach, das war mein Leben damals. Das war.
Ich weiß nicht, ob man das heute noch angucken kann. Hast du es mal als Erwachsener wieder gesehen, ein Colt für alle Fälle?
Ich habe es mal angeguckt, so die ersten paar Folgen. Und die Liebe ist immer noch da. Also ich kann tatsächlich dann auch über dieses Reifewerden drüber gucken und denke mir, ja Mann, Pickup. Frei über die Rampe. Macht keinen Sinn, dass du da drüber schanzt, aber mach es einfach.
Also wenn ihr das ein bisschen in moderner sehen wollt, dann könnt ihr Fall Guy angucken. Den gibt es auf den Streamingdiensten gerade für Umme. Also wenn man den hat, natürlich den Streamingdienst. Mhm. Ich weiß gar nicht welcher, ich glaube Amazon ist es. Ich habe nicht nachgeguckt. Aber die Serie damals hat ähnlich funktioniert. Also so ein Grundgedanken, nur was halt 80er-Cringe.
Also sie haben, glaube ich, diesen Kopfgeldjäger-Part komplett rausgelassen aus dem aktuellen Film.
Ja, ist richtig.
Aber es geht um eine Filmproduktion, wo er halt Stuntman ist und da halt eben seinen Fall aufgibt. Den kann man wunderbar gucken, ist schönes Popcorn-Kino.
Das ist auch so ein bisschen dieser, ich fange anders an, ein Kaugummi-Papierchen und ein Haargummi. helfen dir aus so ziemlich jeder Klemme.
Jetzt, ja? Ich dachte, du bist noch bei Colt. Du bist schon...
Nein, ich biege schon zur nächsten Serie
ab. Ja, ne? Da musst du gar nicht
weiterreden. Wenn du dann noch ein Taschenmesser hast, dann machst du die Welt eben.
Richtig. Und wenn du die coolste Föhnwelle der 80er, 90er hast...
Ein Fokuhila, wie er im Buche steht.
Und mit Vornamen Angus heißt...
Dann bist du MacGyver.
Dann bist du MacGyver.
Ist auch eine unglaubliche Cringe-Serie, glaube ich, wenn man sie heute anguckt. Ich weiß nicht, ob ich das noch durchhalten würde. Aber war in Amerika gar nicht mal so erfolgreich. Aber dafür in Europa unglaublich beliebt. Ja.
139 Folgen in 7 Staffeln. Lief von 85, das macht keinen Sinn, von 85 bis 72.
Nein, das macht keinen Sinn. 92 meinst du?
Das könnte sein, genau, in den USA. Und von 87 bis 92 in Deutschland. Mhm. Großartig.
Und das haben die auch nur weitergedreht, weil das in Deutschland eben so ein Hit war.
Ja.
In Amerika wollte das kein Schwein sehen, MacGyver.
Also sie haben es beschrieben, MacGyver, also Angus MacGyver. Ja. Ist der Name jemals aufgetaucht in der Serie? Ich weiß es gar nicht. Es war lange ein Geheimnis, wie er mit Vornamen heißt.
Es ist irgendwann in späteren Staffeln ist das erst aufgetaucht, ja.
Und zwar, sie betiteln das als eine Mischung aus Geheimagent, Abenteurer und Nothelfer, oft in humanitärer Mission unterwegs. Und ab der 2. Staffel hat er dann für die fiktive Phoenix Foundation gearbeitet.
Richtig, die gab es am Anfang noch nicht.
Und er war quasi, Achtung, das Schweizer Taschenmesser für diese Organisation. Also wenn alles andere gescheitert ist, hat man diesen Mann reingeschickt, der die Waffen, also Pistolen nur mit der Beißzange angefasst hat und die eher dazu genutzt hat, um die auseinanderzubauen, um einen Heißluftballon zu betreiben. Dann hat man MacGyver reingeschickt.
Der Chef von ihm, also der Leiter der Phoenix Foundation, der Schauspieler, ist übrigens erblindet in Wirklichkeit. Also hat grauen Star gehabt und ist halt dann hat immer schlechter gesehen und konnte irgendwann gar nichts mehr sehen. Und das haben sie in die Serie eingebaut. Und deshalb ist nämlich auch der Charakter im Film, also in der Serie, erblindet irgendwann. Ja, weil das dem Schauspieler eben auch passiert ist.
Gut, jedenfalls, er hat Fälle gelöst, er hat Bösewichte besiegt, ohne Waffen. Indem er einfach mit seinem Schweizer Taschenmesser, einem Gummiband und einem Kaugummipapier eine Atombombe entschärft hat.
So sieht's aus. Und Patty und Selma von den Simpsons sind die größten MacGyver-Fans
aller Zeiten. Das sind die allergrößten, genau. Die haben ihn, glaube ich, auch einmal entführt.
Ja, in einer Simpsons-Folge, ja. Da war er auch dabei.
Ja.
Welche andere großartige Serie hat Richard Dean Anderson auch noch gemacht?
Stargate. Ja, gut. Für mich eher nicht.
Weiß ich nicht, habe ich immer noch nicht angeguckt. Sollte ich aber mal machen. Soll wohl echt gut sein. Ich habe immer noch kein Stargate angeguckt. Außer so ein paar Einzelfolgen. Weiß noch nicht.
Da bin ich echt eigen. Also ich liebe den Film, den ursprünglichen Film, den Stargate-Film. Ja. Aber mit den Serien haben sie mir das kaputt gemacht. Stargate, der Film ist für mich so ein bisschen wie das fünfte Element. Mhm. Der ist in sich geschlossen. Der funktioniert wunderbar allein. Da brauche ich kein Prequel und kein Sequel und noch keine 5 anderen Teile. Und schon gar nicht ein, oh hey, wir haben noch andere Tore gefunden und haben jetzt ein tolles Multiversum, was uns unbegrenzt Serien produziert. Nee, das mag ich nicht. Der Film war genial, der Stargate-Film.
Ich glaube, da waren wir sogar zusammen im Kino
das drin könnte, damals. Das könnte hinhauen.
Ja, ja.
Aber alles, was danach kam mit SG-1 und was weiß ich was, nee, ist nicht meins.
Ich weiß es nicht. Ich kann nichts dazu sagen, weil ich es nicht gesehen habe. Irgendwann habe ich es noch vor tatsächlich. Aber ich war mehr der Star Trek-Gucker. Ja, ich weiß, du auch nicht, aber...
Da bin ich jetzt auch komplett raus.
Star Trek Next Generation ist ja meine Generation mit Picard und Co.
Genau.
Das habe ich natürlich runtergesuchtet, wie doof. Also immer, wenn es halt kam. Ja, aber das hat mich lange, lange begleitet. Begleitet mich heute immer noch. Muss sagen, dass Deep Space Nine die stärkste Serie ist von dem Ganzen, weil die hat die besten Stories.
Das war die fixe Station.
Das war die Raumstation. Und da, Fun Fact, Überleitung zu dem Babylon 5. Die Macher von Deep Space Nine, nein, Quatsch, die Macher von Babylon 5 haben das zuerst dem Star Trek Universum angeboten, was sie da haben mit ihrer Raumstation, Babylon 5. Mhm. Und dann haben aber die Star Trek Verantwortlichen gesagt, weiß ich nicht, Raumstation, die irgendwo stationär ist, wir sind immer irgendwo unterwegs mit den Raumschiffen. Dann haben sie gesagt, gut, dann stricken wir was Eigenes daraus. Und dann ist mit ein paar leichten Änderungen, weil sie halt die Völker ändern mussten, die es halt so nicht gab in Babylon 5, ist Babylon 5 daraus geworden.
Oh, okay.
Und dann, nach so 1-2 Staffeln Babylon 5, haben die von Star Trek geschnallt, scheiße, das funktioniert echt gut. lass auch sowas machen. Mhm. Und dadurch ist Deep Space Nine rausgekommen.
Super. Großartig.
Ja. Und ich glaube, Babylon 5 hast du auch drauf. Und
Babylon 5 habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste.
Was tatsächlich die bessere Serie ist. Habe ich gehört, ich habe noch nicht alles gesehen.
Mhm. Das war, glaube ich, sogar eine Serie, da hat mich meine Mama damals drauf angefixt.
Mhm.
Und haben die auch zum größten Teil miteinander geguckt. Also die lief tatsächlich 93 bis 98 in Amerika und 95 bis 99 in Deutschland. Und es waren 110 Folgen in 5 Staffeln.
Ja.
Und es war, also so wenig ich mit Star Trek und so anfangen konnte, aber Babylon 5 war irgendwie cool. Obwohl es eigentlich wahrscheinlich der gleiche Storybrei war mit Angriff von irgendwelchen Aliens, Intrigen unter unterschiedlichen Aliens.
Ja, aber die haben es gut verpackt und die haben eine durchgehende Story gemacht. Das hat Star Trek bis zu Deep Space Nine nicht gemacht. Stimmt nicht ganz. Bei Voyager hatten sie das, obwohl das war auch sehr episodenhaft am Anfang. Und Babylon 5 hat eben eine durchgehende Story gehabt. Und zwar eine gute Story mit viel Politik drin auch. Mhm. Das war eben ganz anders ausgearbeitet.
Ja. Vielleicht hat es deswegen auch so gut funktioniert bei mir, weil das eigentlich sowas wäre, was ich zu Lebzeiten gern noch erleben würde. Was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber
so
dieses Konzept, das wäre so der Weg, wo ich mir sowas wie eine ISS hinwünschen würde.
Mhm.
Dass irgendwo, dass ich hier auf der Erde einsteige, fliege irgendwie 2 Stunden zu der Raumstation und das ist dann so ein Sammelpool quasi von unterschiedlichen Rassen, die es im Weltraum gibt, die aber da auf dieser Station leben. Da kann man ein Wochenende verbringen, da kann man zum Shopping hinfahren und dann irgendwo von Omikron per se 8 irgendwelche coolen Sachen kaufen und einfach so den Austausch mit Außerirdischen. Aber wir haben ja schon geklärt, was mit den Außerirdischen ist.
Ja, da gibt es eine Folge drüber, die wir gemacht haben. Und da haben wir schon erklärt, warum das.
Da haben wir uns selber den Traum zerstört.
Ja, eigentlich. So nicht passiert.
Aber sowas wie Babylon 5, das wäre cool.
Das wäre mein
Peak-Weltrauminteresse, sowas.
Aber wenn man uns unsere heutigen Raumstationen anguckt, wo wir gerade stehen, Stichwort ISS. Aktuell, wenn wir diese Folge aufnehmen, zu dem Zeitpunkt sitzen da oben 2 Astronauten, die da schon seit ein paar Wochen gar nicht mehr sein sollten, weil es Boeing verkackt hat.
Richtig.
Die haben diese 2 Astronauten da hochgeschickt und gesagt, eure Mission dauert 10 Tage. Haha, hat nicht ganz funktioniert, weil die scheiß Antriebe da nicht funktioniert haben, beziehungsweise weil der Rückflug irgendwie ein bisschen fehlerhaft ist. Und dann haben sie gesagt, nee, komm, machen wir mal doch ein paar Monate draus.
Ja.
Bis wir das alles repariert haben
und da was Neues umbringen hochgeschickt. Auf der Rückfahrt.
Richtig, genau. Bleibt doch einfach mal da. So.
Mhm.
Also so sieht es heute aus mit Raumstationen. Also es ist immer noch ein bisschen weg von Babylon 5.
Ja, ich glaube, das mit zu meinen Lebzeiten kann ich, glaube ich, auch.
Ja, das glaube ich auch.
Mhm. Schade.
Mhm. So, ich guck mal, was ich hier noch aufgeschrieben habe.
Mhm.
Also, oh je. ich gucke hier gerade drauf, aber nee, komm, wir bleiben mal ganz kurz bei Autos.
Ja, hallo da.
Knight Rider.
Oh yeah.
Kit. Steht übrigens hier als Blue Bricks Bausteinmodell. Und zwar ein ziemlich cooles Modell, muss ich sagen.
Ja, er kommt.
David Hasselhoff.
Knight Rider. Ein Mann, ein Computer. Nee, ein Auto, ein Computer, ein Mann.
Übrigens, der Sprecher, der Kit. Ob die ZuhörerInnen wissen, was Knight Rider, also sprechendes Auto, Geheimagent und die lösen Fälle zusammen.
Genau, also
ja.
David Hasselhoff verkörperte Michael Knight.
Ja.
Der, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, glaube ich, irgendwie ein Straftäter war oder sowas und dann
ja,
von der Foundation, dann hat er eine komplette Gesichtsrekonstruktion bekommen und sah nicht mehr aus wie er.
Stimmt.
Und dann wurde er zu Michael Knight.
Sondern er sah dann aus wie David Hasselhoff.
Ob das jetzt ein Gewinn war oder ein Verlust, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Und genau, die Foundation für Rechts- und Verfassungsfragen unter der Leitung von Devon Miles hat ihm einen Sidekick zur Verfügung gestellt in Form eines, boah, wie definiert man das denn, eines Superautos.
Er ist Pontiac Firebirds.
Mit einer KI drin aus heutiger Sicht. Also ja, das Auto konnte sprechen Lichtern, und denken. Ja. So eigentlich der Opa von Jarvis, so ein bisschen,
ja,
könnte
so
man sagen.
Und der Schauspieler, der damals den Kit gesprochen hat, hatte übrigens pro Folge 1 Stunde Arbeit. Also er hat sich nicht verausgabt, aber der Schauspieler hat sich stark dafür eingesetzt, dass Kit eine eigene Persönlichkeit bekommt.
Ja.
Das sollte nämlich eigentlich damals nur ein dummer Computer sein und er hat gesagt, nein, lass dieses Auto Emotionen haben.
Mhm. Was auch super wichtig war für die Serie.
Ja.
Und ich glaube, man muss nicht erwähnen, dass das Auto natürlich Superkräfte hatte. Es konnte Raketen feuern, es hatte einen Turbo-Boost, es war unzerstörbar.
Ja, klar.
Und ja,
Ja, bis auf die eine Folge, wo sie Carr getroffen haben. Oder Folgen.
Richtig.
Ja, Kids böser Bruder.
Kids böser Bruder.
Das böse Auto.
Genau. Ja,
das hat ihm schon ordentlich zugesetzt.
Mhm. Ja. Ja, weil der hatte nämlich einen Laser drin, der
ja.
Kids unzerstörbare Legierung durchbrechen konnte.
Mhm. Ja, so.
Und ich glaube, die Tatsache, dass Kid für Knight Industries 2000 stand und mhm. Carr für Knights Automated Roving Robot,
mhm.
zeigt, wie sehr ich ein Fan von dieser Serie war damals.
Nerd.
Ja. Ja, das genau, das war so, das war das Pendant mit Cold Seavers. Das
ja,
war so meine klar. Welt.
David Hasselhoff war völlig nebensächlich eigentlich. Scheißegal, es ging um das Auto.
Ja.
Weil er ja schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich habe ihn einmal live gesehen. Und ich bin nicht der größte David Hasselhoff-Fan. Also nicht, seit er Burger kotzend irgendwo im Internet auf dem Boden zu sehen war.
Ja.
Das war irgendwie seltsam. Aber ich muss sagen, er kann singen. Also er kann das wirklich. Deshalb hat er ja auch Jekyll und Hyde gespielt im Theater. Er kann was. Also es ist kein unbegabter Mensch.
Genau. Ich habe ihn tatsächlich auch mal live gesehen, weil ich damals viel von meinem Fandom quasi mit meiner Cousine geteilt habe, weil wir sehr viel Zeit verbracht haben als Kinder. Und unser Onkel hat uns mitgenommen auf ein Konzert von David Hasselhoff in Stuttgart. Mhm. Und wir waren sehr enttäuscht, weil Kid nicht auf der Bühne stand. diese Abgrenzung zwischen, da kommt unser Serienheld auf die Bühne, aber der singt nur, die hat noch nicht so funktioniert damals.
Das war zu früh.
Ja.
Ja, das hat.
Aber ich glaube zumindest, es war trotzdem cool.
Und kleiner Funfact zu David Hasselhoff. Für alle Marvel-Fans da draußen denken, Samuel L. Jackson ist der erste Nick Fury. Die muss ich leider enttäuschen.
Oh,
weil der erste Nick Fury war David Hasselhoff. Es gibt, googelt das mal, es gibt einen Film, David Hasselhoff als Nick Fury. Ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Also ich habe es nicht gesehen, aber ja, so ist das.
Ja, jedenfalls Knight Rider, großartige Serie. Auch technisch natürlich, also klar, selbstsprechende Autos, selbstfahrende Autos.
Ja.
David Hasselhoff hatte, wenn man es so nimmt, die erste Smartwatch.
Stimmt, ja,
mit der er mit Kid kommunizieren konnte.
Ja.
Ja, es war cool.
Es gab auch ein Reboot, Knight Rider 2000.
Ja.
Das war kacke.
Das war doof.
Da reden wir nicht
drüber. Nee, das war doof. Das.
Und dann hast du ja sicher auch Viper geguckt.
Natürlich habe ich Viper geguckt.
So, Viper.
Da kam ein Auto vor. Hallo.
Viper war ja auch irgendwann aus den 90ern. Hast du es aufgeschrieben
zufällig? Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber jetzt, wo du sagst.
Ja. Da ging's. Ich habe keine Ahnung, worum es ging. Es ging ein Dodge Viper, das sich verwandeln konnte in ein anderes Auto.
Es war im Prinzip 1:1 die Knight Rider Story. Also es war so ein Outlaw mit seinem Superauto, der halt Bösewichte besiegt hat.
Und das Coole war, wenn sich das rote Auto in das silberne Auto verwandelt hat.
Das sah schon deutlich besser aus.
Es sah schon besser aus, ja. War etwas neuer.
Die Technik für das Morphen war zwar noch nicht so gut. Mhm. Also ich glaube, das wird man heute besser hinbekommen. Aber es war trotzdem auch eine coole Serie. Ja, ich mach mal weiter. Es geht natürlich auch mal wieder um Autos. Es geht um Autos, es geht um Schmuggel von selbstgebranntem Schnaps. Und es geht um ein fiktives Land namens Hazard County.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Duke kommt selten allein. Oder im Originalen Dukes of Hazard.
Ha. Ja, der Titel sagt mir was. Ich hab die Serie nie gesehen.
Es geht darum, Beau und Luke, zwei Cousins,
aha,
leben zusammen mit ihrem Onkel Jesse auf einer Farm und ihrer Cousine Daisy.
Was weiß ich, guck mich nicht fragend an.
Cousine, glaube ich.
Du kannst googeln nebenher, wenn du magst.
Und es geht darum, dass die beiden Buben den Schwarzgebrannten vom Onkel verteilen.
Mhm.
Also ne, Südstaaten natürlich. Und das Gesetz hat natürlich was dagegen. Es gibt den Ortsvorsteher Boss Hawk. Er sieht auch so aus, wie man sich vorstellt.
Ja.
Und er wird von seinen trotteligen Sheriffs begleitet, um gegen das Böse zu kämpfen.
Die Serie ist mal voller Klischees.
Das ist unfassbar. Also, wer es kennt, man kann so parallel ziehen zu den Burt Reynolds-Filmen Smokey and the Bandit.
Mhm.
So dieses Klischee bedient es. Es ist natürlich Südstaaten. Aus heutiger Sicht kannst du davon wahrscheinlich keine einzige Folge mehr angucken.
Es war mir klar, dass es Südstaaten ist, seit du gesagt hast, sie leben mit ihrer Cousine auf einer Farm.
Ja, Also um diesen Faktor mal zu demonstrieren, wo es hingeht, gleich in der ersten Folge treffen sie sich alle in Boars Nest. Das ist so die Ortskneipe.
Dorfkneipe, was soll sonst sein?
Ja. Und da ist Daisy Bedienung.
Mhm. Was so. Auch sonst?
Na klar. Und Bo und Luke sind halt auch da. Und ich glaube, Bo sagt ganz am Anfang der ersten Folge zu ihr, so nach dem Motto, Mensch, Daisy, wenn du nicht meine Cousine wärst, dann holla die Waldfee. Und ihre Antwort da drauf ist, ach Bo, das hat in unserer Familie doch noch nie jemanden gestört.
Ja, okay, ja, ne, ist alles klar.
Also, na, kannst du heute nicht mehr bringen, aber war auch neben Knight Rider und Colt Seavers ultimativ, weil es gab geile Autos, es gab Verfolgungsjagden, es gab Schnaps, es wurde mit Pfeil und Bogen aus Autos geschossen, weil die beiden keine Waffen benutzen durften, also keine Schusswaffen. Trottelige Sheriffs. Ach, es war ein Traum. Und es ist auch tatsächlich was, was ich heute noch angucken kann. Es gab vor ein paar Jahren den Versuch, da ein Remake draus zu machen mit Johnny Knoxville und Jessica Simpson. Mhm. Und dem einen Typ aus American Pie. Ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, wie er heißt. Jean William Scott. Mhm. Aber die waren so semi. Die haben das Ganze halt dann zu arg ins Lächerliche gezogen, wenn das geht. Ja, aber ansonsten, wer so ein bisschen in Country unterwegs ist, Titelsong wurde von Waylon Jennings gesungen, ein Country-Koryphäe aus den 70ern, mhm. der auch den Erzähler gemacht hat. Also es gab einen Off-Erzähler in dieser Serie.
Ah, okay.
Was immer sehr cool war, weil in jeder Serie wurde mit diesem Auto, also das Auto der General Lee, Orange, ist ein 69er Dodge Charger mit der Konföderationsflagge auf dem Dach.
Ja.
Der 01 auf der Seite. Ich glaube, das in der Popkultur kennt man das Auto, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Und es wurde halt in jeder Folge über jede mögliche, alles, was nach Rampe aussah,
immer drüber geschanzt.
Und wenn es keine Rampe da war, dann trotzdem.
Ja.
Und es war halt immer so dieses Schema, sie fahren auf die Rampe zu, man hört sie klassisch Jiha schreien. Dann kommt ein Freeze-Frame und dann hört man den Erzähler. Und dann kommt sowas wie, so oft wie der General Lee springt, da müssen ja schon bald Flügel wachsen. Also es ist nicht viel Niveau, aber es ist eine wunderschöne Serie aus meiner Kindheit. Und ich mag sie auch heute noch. Und wenn ich die Chance hätte, mir so einen General Lee zu kaufen, würde ich es tun.
Ein Duke für alle Fälle.
Genau. Und zum Abschluss habe ich noch einen Fun-Fact oder einen Mode-Fact tatsächlich.
Ja.
Bei Frauen beliebtes Kleidungsstück, die Hotpants, aus Jeans, werden umgangssprachlich in Amerika Daisy Dukes genannt.
Ach so, wegen der Serie.
Und die Cousine hieß Daisy Duke.
Ja.
Und die hatte immer diese knappen Hotpants an.
Hm.
Und daraus ist in der Popkultur, ich glaube, in manchen Liedern von Katy Perry oder so, wird es sogar besungen. Also Daisy Dukes sind Hotpants quasi.
Ist das in die amerikanische Popkultur eingegangen dadurch?
Ja.
Ah, cool. Also die Serie hat mir gar nichts gesagt. Also vom Namen her, vielleicht habe ich auch mal ein, zwei Bilder gesehen da draußen, aber das war es dann auch, dann war ich komplett raus. Wo ich dann mehr dabei war als soften Übergang vielleicht mal zu anderen, nicht ganz autolastigen Themen.
Keine Sorge, ich habe noch welche.
Das A-Team, wobei die hatten ja auch den Van.
Ja, das stimmt.
Ja, das A-Team, das habe ich immer ganz gerne geguckt, auch nicht ganz so oft, aber ich fand's witzig. Und die Charaktere da drin waren halt auch alle super klischee-mäßig.
Ja, das war schon, genau, ich habe es auch hier bei mir notiert. Es waren 98 Folgen in 5 Staffeln.
Mhm.
83 ging es in Amerika los, 87 bei uns in Deutschland.
Mhm.
Und das war halt auch, im Prinzip war es eine Boyband.
Ja, genau.
Du hattest den Kopf der Ganzen, du hattest den Schönling, den Durchgeknallten, den Schlägertyp.
Ja.
Und die waren, was waren die denn? Die waren selber von der Regierung gesucht, glaube ich, ne?
Ja, ja, genau, richtig. Die waren selber gesuchte Verbrecher eigentlich.
Genau.
Und haben aber auf illegalem Weg dann Leuten geholfen. Also sie waren eigentlich die Guten, so diese.
Genau, genau.
Das Klischee der Gentleman-Verbrecher, so in diese Richtung. Also die wollten ja niemandem was Böses, sondern die haben Leute geholfen und aber halt außerhalb des Gesetzes agiert.
So eine Suicide Squad eigentlich.
Ja, so ein bisschen in diese Richtung.
Genau, und die mussten sich bei am Anfang jeder Folge mussten die sich erstmal sammeln.
Mhm.
Und dann gab es ja den durchgedrehten Murdoch, das war ja der Pilot-Fahrer.
Ja.
Und den mussten sie, glaube ich, immer aus irgendeiner Irrenanstalt rausholen.
Genau.
Weil der halt immer in irgendeiner Klapse gesteckt ist, weil der halt komplett freigedreht hat.
Ja.
Und dann mussten sie die halt immer erstmal sich illegal sammeln, was an sich schon eine Straftat war. Mhm. Und dann ist irgendwas passiert und dann konnten sie Helden spielen.
Mussten irgendwo hinfliegen, da mussten sie Mr. T betäuben.
Mhm.
Ja. damit, weil genau, der weil Flugangst der ja nicht hatte.
Fliegen wollte,
genau, richtig. Und ja, so, das war im Prinzip die ganze Serie, die ganze Handlung von der Serie.
Ja.
Aber trotzdem witzig. Also war lustig. Ich glaube, das kann man heute nicht mehr ganz so gut angucken, könnte ich mir vorstellen. Es gab auch mal einen Remake-Versuch vom A-Team.
Den Film gab es ja mit. Den
Film,
genau, ja. Den fand ich eigentlich nicht war schlecht.
Gut? Ich habe den nicht gesehen. Er ist vielleicht auch da nochmal.
Da lernt man, wie man einen Panzer fliegt.
Ja.
Nee, fand ich gut. Also der wurde auch nicht irgendwie zerrissen oder blöd dargestellt. Mhm. Der hat sehr viel vom Original übernommen. Und der Anführer hier, Hannibal Smith?
Ich weiß nicht, wie er heißt, ja.
Der wird ja in dem Film-Remake von Liam Neeson gespielt.
Ah, ja, richtig, ja.
Mhm. Also kann man sich auf jeden Fall angucken.
Ich habe noch ein bisschen was aus der Comedy-Ecke.
Mhm.
Alle unter einem Dach.
Ja,
jetzt Steve
kommen
wir, Urkel.
Jetzt kommen wir da rein.
Genau. Der die 7/8-Hosen getragen hat, bevor sie cool waren.
Der diese Hosen auch unter den Achseln getragen hat. Richtig. Mit Hosenträgern, bevor es cool
war. Das ist heute alles völlig normaler Kleidungsstil.
Mhm.
Ja, auch die Nerdbrille und sowas. Der würde heute durchkommen als cooler Hipster.
Ja, ohne Probleme.
Ja. Könnte
einen Burgerladen aufmachen.
Und damals war es halt der Mega-Nerd.
Das war uiuiui.
So. Alle unter einem Dach. Eine sehr, sehr beliebte Comedy-Serie. Weil eigentlich von den Stories her war sie Durchschnitt.
Das ist so eine klassische amerikanische Sitcom halt.
Ja, genau.
Mhm.
Und der Witz ist, in der ersten Staffel von Alle unter einem Dach kam Steve Urkel, die Hauptfigur, ne, dieser schräge Nerd, der da das ganze Ding getragen hat, kam überhaupt nicht vor.
Folge oder Staffel?
Staffel.
Staffel.
Der kam, glaube ich, erst in Staffel 2 vor, als Nebenfigur, als Date von der Tochter Laura.
Ui,
okay. Und man sagt so, also die ganze Handlung, der ganze Aufbau von dieser Sitcom war sowieso als von der Cosby Show abgeguckt.
Mhm.
Die damals strahlende Ikone am Sitcom-Himmel, die Cosby Show. Und da gab es eben ganz viele, die das nachgemacht haben, also Mitläufer-Serien. Und Alle unter einem Dach hat ebenfalls dazu gezählt.
Ja, das war ja, da gab es ja noch viele, viele andere. Wie hießen denn die alle noch? Wer ist hier der Boss oder so?
Ja, ja, klar.
Diese Family-Sitcom.
So Family-Dinger.
Genau.
So. Und der Steve Urkel kam irgendwann als Date für die Tochter Laura in Staffel 2 dazu, als Nebencharakter. Aber der Schauspieler hat ihn so cool schräg gespielt, dass die Produzenten der Serie darauf aufmerksam geworden sind und festgestellt haben, scheiße, der kommt wirklich gut an. Den könnten wir öfter mal einstreuen. Und dann haben sie angefangen, diese Figur einzustreuen. Und das Publikum hat immer unglaublich positiv auf diesen Steve Urkel reagiert, sodass der relativ schnell zur Hauptfigur mutiert ist in der Serie. Und hinter den Kulissen ist dann was ganz Tolles passiert, weil die Schauspieler fanden das nicht geil.
Ja, verständlich.
Der kam jetzt auf einmal der Neue und die haben gesagt, Moment, wir sind doch eigentlich die Hauptperson. Was macht der Typ hier, der jetzt später dazu kam? Und das in Staffel 2 war das ganz, ganz schlimm. Da war es ein ganz schlechtes Verhältnis, weil die halt gesagt haben, der Typ stiehlt uns die Show, was er definitiv auch gemacht hat.
Gut, man kann jetzt auch nicht so unbedingt sagen, dass die anderen Charaktere so unfassbar spannend waren.
Nein, die waren super langweilig. Die ganze Show hat dann eigentlich nur durch Steve Urkel überlebt.
Richtig.
Und damit auch einige Folgen, einige Staffeln produziert. Später ist es, glaube ich, besser geworden und die Schauspieler haben sich miteinander abgefunden. Aber am Anfang war es wirklich ein Thema, dass dieser Neuling, dieser kleine Bub, der das damals ja war, jetzt von schräg rechts außen reinkommt und allen die Show stiehlt. Und es ist auch, später ist es ein bisschen ausgefasert und deshalb ist die Show ja nicht mehr ganz so toll gewesen, weil Steve Urkel war ja der Obernerd, der verliebt war in Laura, die Tochter.
Die ihn ständig abgelehnt hat.
Abgelehnt hat, weil er ja der Nerd ist.
Mhm.
Und irgendwann ganz am Ende, also ich lasse jetzt mal die Stefan Urkel-Geschichte weg, ja, sein alter Ego, den er da mutiert, produziert hat. Ganz am Schluss hat er sie ja dann doch gekriegt. Was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Bagger einfach 10 Jahre dran rum, dann wird es schon laufen.
Als Steve oder als Stefan?
Als Steve, nein, als Steve Urkel hat er sie dann irgendwann gekriegt.
Das klingt halt auch so nach, oh Mist, morgen muss die Serie fertig sein.
Genau,
lass uns mal irgendwas ausdenken.
Richtig, ja.
Hm.
Also, aber trotzdem, Serie ist mit recht Kultstatus gekriegt, eben durch diesen
Urkel. Ja, klar.
Ja. Habe ich damals auch ganz gerne geguckt. Ich habe es heute mal versucht, einen neuen Anlauf, aber ich habe dann auch nur ein paar Folgen der ersten Staffel gesehen. Das war vielleicht der Fehler, weil die ist echt stinkend langweilig. Weil da passiert nichts.
Aber rückblickend können Sie wahrscheinlich froh sein, dass die Sendung so lang lief. dann doch wegen
Urkel. Genau, richtig. Ja. Über die Cosby-Show müssen wir auch noch sprechen.
Kannst du jetzt gleich hier dranhängen.
Kann ich gleich mal dranhängen, weil die Cosby-Show war ja eine der großartigsten Sitcoms zur damaligen Zeit, die sich lange auf Platz 1 gehalten hat.
Ja.
Aller Sitcoms. Mit Recht wird zwar eine schöne Familienserie, hat jetzt aber natürlich den faden Beigeschmack, dass Bill Cosby sich natürlich privat verhoben hat.
Sehr schön.
Also ein Vollarsch, ja, der ziemlich kranke Scheiße gemacht hat und mit Recht verklagt worden ist, so wie man das mitbekommen hat. Und ja, deshalb, wenn du die Show guckst und kannst du es nicht mehr so genießen wie damals. Und der Wohlfühlfaktor, den die Show ja ausgestrahlt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Der ist halt irgendwie weg jetzt.
Mhm.
Und das ist schade.
Habe ich auch nicht aktiv geguckt, aber immer mal wieder, wenn es halt gerade mal lief. Und ich fand sie eigentlich auch immer, also man konnte es angucken. Und ja, es war halt auch so ein Family-Sitcom-Ding, so seichte Unterhaltung.
Ja, Wohlfühlfamilie.
Genau, genau.
Ja.
Ja, aber aus heutiger Sicht wahrscheinlich schwierig.
Auch das Roseanne-Problem. Ich springe jetzt mal durch die Sitcom-Ecke durch. Ja,
das ist okay, dann, weil die habe ich alle nicht aktiv geguckt. Das war alles nur so.
Da mache ich jetzt mal Roseanne. Roseanne
war auch mal rein und schau, was gerade
läuft. Auch eine Serie, die lange, lange lief mit Roseanne Barr als Namensgeberin dieser Serie. Eine nicht ganz so funktionierende Familie, weil Roseanne, die Leute da drin, die waren so ein bisschen, also es war ja nicht ganz heile Welt, sondern die waren ja ein bisschen normaler, ein bisschen abgeranzter, sage ich jetzt mal.
Es, aus amerikanischer Sicht wahrscheinlich normaler als Bill Cosby.
Ja, ja, auf jeden Fall. Es war jetzt keine heile Weltfamilie, sondern es hat ziemlich viel Zeug passiert auch. Und ein paar ernstere Themen. Und Roseanne kam ja damals auch super an. Ich habe sehr, sehr gerne und sehr viel Roseanne geguckt. Mhm. Großer Fan davon. Und die Serie, ich habe das Serienende damals nicht gesehen. Da bin ich auch froh. Doch, nee, Quatsch, ich habe es gesehen. Ich habe es nur verdrängt, weil das endet ja damit, dass sie irgendwann in der Serie gewinnen sie im Lotto und dann haben sie auf einmal ganz viel Geld und alles wird super. Und die Serie endet ja damit, dass Roseanne am Schreibtisch sitzt und ihr Leben aufgeschrieben hat und das sich mit dem ganzen vielen Geld nur ausgedacht hat. Und in Wirklichkeit Dan, ihr Mann, ja gestorben ist an einem Herzinfarkt und so weiter und die Kinder auch mit anderen Leuten zusammen sind. Also ganz anders, das eigentlich gelaufen ist. Und dann gehst du raus und denkst so, boah. Das ist so ein richtiger Downer am Schluss für eine Sitcom. Ein super hartes Ende. Und viele Jahre später und vor wenigen Jahren stand heute, wurde Roseanne ja neu aufgesetzt. Das heißt, es gab ein Reboot, Roseanne, neue jetzt Serie, viele Jahre später. Und da ist Dan auch wieder dabei. Also er ist nicht gestorben. Es wurde damals dann beim Reboot so dargestellt, er hat seinen Tod damals vorgetäuscht, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß es nicht mehr, ist jetzt wieder da und die Serie geht weiter mit allen Beteiligten und sie sind doch alles nicht so, wie sie es damals geschrieben hat im Ende. Also sie haben das Ende nochmal umgebogen.
Eieiei.
Das Problem beim Reboot von Roseanne war allerdings die Hauptdarstellerin Roseanne, die sich privat verhoben hat. Ja, sie hat ein paar rassistische Sachen gesagt, weshalb der Sender nach einer Staffel gesagt hat, dich wollen wir eigentlich nicht mehr dabei haben in der Serie, wenn du solche Dinge von dir gibst, privat. Und dann haben die anderen Schauspieler halt ein bisschen rumgeklagt, weil sie würden schon ganz gern weitermachen. Und es war dann tatsächlich so, dass die Serie Roseanne ohne Roseanne weiterging. Das heißt, sie haben sie in der Serie sterben lassen. Und dann hieß die Serie The Connors. The Connors kam, glaube ich, nochmal auf 2-3 Staffeln ohne Roseanne. Das heißt, die ist in der Serie gestorben an Tablettensucht oder so irgendwas. Mhm. Das wollten sie sowieso thematisieren in der Serie. Also die sollte auch ernste Töne bekommen. Allerdings ist dann das alles zwischen 2 Staffeln passiert. Und die erste Staffel Roseanne, also dieser Reboot, ist nicht mehr zu sehen. Das heißt, du kannst heute nur noch The Connors angucken.
Oh, okay.
Also ich habe sie nicht gefunden. Ich habe nur The Connors gefunden, habe reingeguckt und ja, es ist ein bisschen traurig, weil es fängt ja mit dem Tod von Roseanne an und dem Verarbeiten, wie Dan da jetzt drüber steht und so weiter. Und du denkst, naja, hat jetzt nicht mehr so das Feeling von damals.
Mhm.
Leider.
Aber das war, John Goodman war das,
glaube ich? John Goodman, ja.
Und der eine Sohn war
Galecki hieß er.
Hier, von Leonard von Big Bang Theory. Und
genau,
auch richtig, die Tochter, die eine, war ja auch bei Big Bang.
Richtig. Nee, das war nicht die Tochter. Das war, jetzt muss ich überlegen.
Nein, doch, das war die Tochter.
Ja, das war die Tochter. Tochter. Ja,
eine von den zwei Töchtern.
Ja, Darlene. Darlene.
Darlene, genau.
Und der John Galecki, der ja war ihren Freund spielt.
Genau.
In Roseanne spielt ja den Leonard in Big Bang Theory.
Genau.
Deshalb ist es ja auch so, also viele Roseanne-Charaktere tauchen in Big Bang Theory auf. Nicht nur die Becky-Darstellerin als Leonards Freundin, war das damals, glaube ich, oder Erzrivalin in Big Bang Theory, sondern auch Roseannes Schwester taucht ebenfalls in Big Bang Theory als Sheldons Mutter auf.
Genau, richtig, stimmt.
Ja.
Da wird ordentlich recycelt.
Natürlich, klar. Beziehungen unter Schauspieler, das muss man natürlich auch nutzen, wenn du die Kontakte schon hast.
Verrückt. Ne? Ja, war alles so Zeug, was ich immer nur sporadisch geguckt habe. Aber Roseanne fand ich damals eigentlich auch gut. Vielleicht auch gerade, weil es nicht so diese heile Sitcom-Welt war.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter runtergehen in eine nicht heile Sitcom-Welt, dann bist du bei einer schrecklich netten Familie.
Das trifft sich ja wunderbar, weil es nämlich auf meiner Liste steht.
So, da habe ich eine schöne Sitcom-Brücke gebaut.
Ja, auch aus heutiger Sicht wahrscheinlich sehr schwierige
Serie. Das kannst du heute so nicht mehr machen?
Ja. Nee, gar nicht. Also, ja, aber was soll man denn machen, wenn eine fette Frau in den Schuhladen kommt?
Oh je, oh, das gibt Post, ne?
Ach was. Nein, schrecklich nette Familie. Im Original Married with Children. Mhm. 259 Folgen in 11 Staffeln.
Das ist ordentlich.
Lief von 87 bis 97 in Amerika und von 92 bis 97 in Deutschland.
Auf Kabel 1. Und Kabel 1 hat das mal versucht abzusetzen und hat dann so viel Post bekommen von Zuschauern, dass sie es wieder ins Programm aufgenommen haben.
Ja, das ist, glaube ich, der unterste Sumpf, wie man eine amerikanische Familie darstellen kann.
Ja.
Also es ist auch so ein Altersding. Als, wenn du das als Kind guckst, dann ist Al Bundy der lahmste Dad aller Zeiten.
Ja.
Wenn du ihn jetzt anguckst, verstehst du ihn vollkommen. Das, also so war es bei mir zumindest so. Ja, was ist es? Ist es auch eine Sitcom? Ja. Al Bundy, Ed O'Neill, sein rothaariger Hausdrachen, seine Ehefrau, der notgeile Sohn, die schöne, aber dusselige Tochter und der Hund.
Also super
und
politisch.
Und die weltbesten Nachbarn, die man sich vorstellen kann.
Ja, super politisch inkorrekt.
Oh ja.
Jefferson Darcy.
Genau.
Als Nachbar.
Und das Huhn.
Übrigens synchronisiert von Christian Tramitz.
Oh, tatsächlich. Ja. Mhm. Okay. Und wie hieß sie denn? Das Hühnchen. Seine Frau.
Marcy Darcy.
Marcy Darcy, ja. Richtig. Auch schön. Ja. Ja, und Al Bundy als erfolgloser Schuhverkäufer. Mhm. Der es aber trotzdem irgendwie geschafft hat, in den 80ern ein Zweifamilienhaus klarzumachen.
Ja.
Aus heutiger Sicht auch ein Unding.
Eben.
Und eben konfrontiert mit allem, was man eigentlich nicht so im Leben haben will. An Stress und Theater und Zoff.
Also die Serie könntest du heute so nicht mehr machen. Nee. Aber was cool ist, dass wirklich alle Schauspieler, die da drin waren, haben es in größere Rollen geschafft, die, die Frau von Al Bundy spielt, wie hieß sie, als Schauspielerin weiß ich gerade gar nicht. Peggy Bundy. Mhm. Hat aber später auch eine eigene Serie bekommen, die lange lief. Meine wilden Töchter war das, glaube ich. Mhm. Müsste Meine wilden Töchter gewesen sein. Und hat aber auch in vielen Filmen und Serien mitgespielt. Und Ed O'Neill ist ja, oder war, Serie ist ja inzwischen auch vorbei, lange, lange Hauptcast von Modern Family.
Genau.
Was unglaublich gut und witzig ist. Kann ich nur jedem empfehlen, Modern Family anzugucken.
Und er war ein Milchshake-Verkäufer in Wayne's World.
In Wayne's World, genau, richtig. Nicht ganz so bekannt, aber
ja. Aber trotzdem. Mhm. Ja, kann man sich angucken, muss man sich halt allerdings
im Klaren sein, dass es die 90er waren. Das waren andere Zeiten. Das kannst du bei dieser Serie halt sagen.
Ja.
Weil du es musst, weil sonst hältst du es nicht durch. Ja.
Aber es ist auch sowas, wo man auch einfach die Finger davon lassen kann, finde ich. Ich möchte da keine Reboots oder keinen.
Nein, das
ist okay. Lass das ruhen. Das war okay, so wie es war. Hm. Aus heutiger Sicht fraglich, aber damals war es geil. Hm. So würde ich es jetzt einfach mal stehen lassen.
Ja, so müssen wir es stehen lassen. Ja. Geht nicht anders. Aber was ich oft verwende, ist so diese Analogie, die, wie hieß die Tochter?
Dumpfbacke.
Ja.
nennen wir sie Dumpfbacke, weil so wurde sie meistens genannt.
Kelly Bundy. Die hatte ja irgendwann mal für einen Test gelernt oder für irgendwas und da hat sie eine neue Information bekommen in ihr Hirn und jede neue Information verdrängt eine alte Information. Und dieses Gefühl kenne ich.
Ja, montagsmorgens.
Richtig, das kann ich total nachvollziehen. Mhm. Wenn ich eine neue Information kriege, weiß ich, irgendwas anderes ist gerade in meinem Gehirn gestorben.
Ja.
Ja. Also mein Gehirn ist irgendwann voll.
Und es war hoffentlich nichts Wichtiges wie irgendwelches Wissen über Filme und Serien oder Spiele, sondern
richtig, ja.
Sondern wie Algebra funktioniert.
Ja, oder irgendwas Berufliches.
Genau. Ja, Jonathan und Jennifer Hart.
Oh, und Max der Butler.
Und Max der Butler, genau.
Ja,
und Hart. Der Hund, wo ich nicht weiß, wie er heißt.
Keine Ahnung.
Der hat irgend so einen mittelalterlichen Namen. Hm. Hart, aber herzlich.
Ja.
Oder im Original Hard to Heart. Also nicht hart wie Herz, sondern hart wie hart.
Hart. Hm.
Eine merkwürdige Folge, eine merkwürdige Serie. Aber sie haben beide schöne Mercedes Cabrios gefahren.
Ist ja scheißegal, worum die Serie ging. Dann guckt nur Mercedes Cabrio an.
Ja. Hm. Ja, weil die waren im Prinzip eigentlich überhaupt nichts. Also er war ein Selfmade-Millionär, habe ich gelesen.
Das wird ja im Intro auch gesagt.
Und sie eine Schriftstellerin.
Ja.
Und selbst Wikipedia schreibt, sie geraten immer unfreiwillig in Kriminalfälle.
Cool.
Und das ist die Serie.
Das ist sowas, das passiert mir auch ständig.
Ja, also ich kann ja kaum zur Tür rausgehen, ohne in der Schießerei zu sein, die ich aufklären muss. Aber ja, das war so ihr Ding. Und es war so eine ganz krude Mischung aus, wir lösen als total verschmustes und verliebtes Ehepaar Kriminalfälle.
Ja.
Aber es war irgendwie schöne 110 Folgen.
In 110 fünf Staffeln. Folgen hat dieses Konzept hat 110 Folgen
ergeben. Ja, das hat funktioniert.
Super, ganz toll, ja. Mhm.
Und ich meine, Jonathan Hart wurde gespielt von Robert Wagner, glaube ich.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch, wie die aussahen, aber nur die Frisuren. Weil die, die fahren ja im Intro, im Opening von der Serie mit ihren tollen Mercedes Cabrios durch die Gegend. Und da wehen ja die Haare im Wind.
Aus Umweltgründen übrigens jeder in seinem eigenen Mercedes Cabrio.
Weil das ist wichtig.
Ja, nee, ist klar. Mhm. Ja, August 79 bis Mai 84 in USA und Oktober 83 bis Februar 85 in Deutschland. Mhm. Also doch schon eine olle Kamelle, könnte man sagen.
Das Konzept finde ich immer super, oder?
Das mega. Ist,
unfreiwillig stolpern sie in Kriminalfälle.
Und das 110 Mal. Und sie gewinnen jedes Mal, obwohl er nur ein Millionär ist und sie eine Schriftstellerin.
Ja, aber ja, es muss wohl ausreichen.
Das finde ich super.
Vielleicht fahren wir einfach die falschen Autos, dass uns das nicht passiert.
Hm. Hast du noch?
Müsste man ausprobieren. Hast du noch eine weitere Serie dabei? Weil, oder mehrere, ich habe keine Ahnung,
was da noch. Noch einige dann, Serien dabei, ja.
Ah ja, gut, oder sie einfach weitermachen. Guck nur, dass Alf nicht zum Schluss kommt.
Nee, Alf habe ich gar nicht auf der Liste stehen, tatsächlich.
Da muss ich nämlich noch einmal vorher dran, ja.
Okay, dann mache ich doch mal einfach, wo mache ich denn einfach mal weiter? Genau, ich mache mal hier weiter. Und zwar mit dem Trio mit vier Fäusten.
Das klingt ein bisschen nach Bud Spencer und Terence Hill. Ist es aber nicht, sonst wüsste ich das.
Genau. Den habe ich auch nicht auf der Liste, weil sind ja keine Serien.
Das sind keine Serien, sind Filme. Sehr gute Filme.
Genau. Trio mit vier Fäusten. Im Original hieß es Riptide. Hatte 56 Folgen in drei Staffeln. Lief von 84 bis 86 in den USA. Und 85 ist es in Deutschland gestartet. Es ging darum, ganz kurz, es waren drei Kriegsveteranen, Cody Allen, Nick Ryder und Murray Buzinski, die auf einem Schiff namens Riptide gelebt haben quasi. Mhm. Die hatten eine Detektei, jetzt kommt wieder der Punkt, warum es für mich interessant war, sie hatten neben dem Schiff noch ein Speedboat.
Du hast Serien nur wegen Booten und Autos angeguckt.
Sie fuhren eine 1960er Chevrolet Corvette, hatten einen Pickup und einen alten russischen Hubschrauber, der rosa angemalt war, namens Screaming Mimi.
Ach, die hatten auch Namen. Das ist wichtig, ja.
Genau.
Ja.
Und ja, das Prinzip war gleich, sie hatten eine Detektei, sie haben Aufträge gekriegt, irgendwelche Bösewichte. Sie haben den Fall gelöst, es gab Verfolgungsjagden, Schießereien, Schlägereien. Bernd war glücklich.
Ist das schon aufgefallen, dass diese ganzen Serien ein sehr, sehr ähnliches Prinzip haben?
Ich habe es beim Recherchieren tatsächlich bemerkt, ja.
Ja.
Wenn man so immer einzeln über die Serien nachdenkt, oh, das war so cool.
Das war cool.
Aber wenn man mal alle auf einer Liste hat, denke ich, jo, das hat mein Leben definiert.
Cool. Schema F abgehakt, ja.
Aber das war halt auch so. Hatten wir ja vorhin schon kurz in der Pause gesagt, die Serien in den 80ern und 90ern waren halt alle sehr einfach gestrickt. Da hattest du halt keine 8 Staffeln Game of Thrones, wo mehr politische Verknüpfungen drin waren, als das Mittelalter je hergibt, sondern da wurde halt eine Frau überfallen und dann gab es da einen Fall und dann wurde geschossen und Verfolgungsjagd und explodiert und gut.
Mhm. Bei amerikanischen Serien?
Bei amerikanischen
Serien, britischen, genau. Deutschen Serien wurde weniger geschossen, da wurde mehr geredet.
Richtig, da war auch nicht so viel Budget da wahrscheinlich. Mhm. Ja, eine sehr schöne Serie auf jeden Fall. Und jetzt habe ich ein Special für dich, weil du musst mit mir auf ein Schiff gehen.
Das Traumschiff?
Nein, nicht das Traumschiff, sondern die Inspiration zum Traumschiff.
Eins vorher.
Genau, nämlich das Love Boat.
Ah, fuck.
Im Original, Achtung, halte ich fest, The Love Boat.
Das hieß bei uns Love Boat, im Original The Love Boat.
Genau. Man könnte sagen, wenn man das Traumschiff kennt, dann weiß man ungefähr, um was es geht. Also es ist ein Kreuzfahrtschiff.
Ich habe sofort diese dämliche Titelmelodie im Kopf, wenn ich das...
Das ist super, weil die ist mega gut.
Nee.
Doch ist sie.
Googelt das einfach mal. Wir können es hier nicht einblenden, wegen GEMA und so. Das haben wir nicht.
Genau. Es spielte auf der Pacific Princess, ein Kreuzfahrtschiff.
Ja.
Und es war im Prinzip genauso wie das deutsche Traumschiff. Also es gab halt eine Crew, eine feste Crew. Es gab Passagiere und die haben Geschichten erlebt, zum Teil mit der Crew, zum Teil ohne der Crew. Mhm. Es gab Isaac, den Barkeeper, der die Probleme von allen ertränkt hat.
Welche Autos haben die gefahren?
Keine auf dem Schiff tatsächlich.
Und das hast du trotzdem angeschaut? Was stimmt nicht mit dir?
Tja, man wird erwachsen.
Ah, verstehe, ja.
Jedenfalls, genau, gedreht wurde auf der Pacific Princess. Was ich witzig fand, war, man konnte sich als Fan der Serie da tatsächlich eine Kreuzfahrt buchen, weil die Serie auf einem echten Kreuzfahrtschiff gedreht wurde, also mit echten Gästen.
Ah.
Und wenn man da Bock drauf hatte, konnte man sich da eine Reise buchen und war dann in der Serie mit drin, als Gast, der irgendwo im Hintergrund steht.
Das ist super. Okay,
das finde ich echt cool.
Das ist cool.
Leider wurde der Kutter 2013 stillgelegt. Hm. Das wollte ihn niemand kaufen. Wahrscheinlich keine Fans mehr übrig von der Serie. Ah. Deswegen wurde er verschrottet irgendwo in Italien. Schade. Aber die US-Reederei Princess Cruises verwendet den Titelsong, den du jetzt gerade im Kopf hast, beim Film, wenn sie die Sicherheitsvorkehrungen an Bord präsentieren. Ja, es ist ein Schnulzending ähnlich wie das Traumschiff, was auch daraus entstanden ist, weil die gesehen haben, oh, das funktioniert ja ganz gut, weil es waren 249 Folgen tatsächlich und 77 bis 86 lief das in den USA und 85 in Deutschland und das Traumschiff kam 81. Also die haben dann schon gesehen, oh, das läuft in Amerika, dann produzieren wir so einen Bums auch mal in Deutschland.
Bis heute. Traumschiff läuft ja immer noch.
Das läuft immer noch, aber ja gut, Traumschiff ist halt nicht das Love Boat.
Nein, ja, so sieht es sich aus.
Du siehst, ich habe hier ein Extrablatt, weil natürlich in der Laufzeit von dieser Serie sehr, sehr viele Schauspieler da ihre Auftritte und Cameos hatten.
Oh, ja.
Die man bis dato noch gar nicht so kannte in den 80ern. Ich habe mir mal ein paar rausgepickt. Michael J. Fox. Also die wurden auch alle im Intro gezeigt, so wie alle anderen auch. Michael J. Fox.
So, reden die Zukunft.
Courtney Cox. Monica aus Friends.
Mhm. Und hat ihr später ihre eigene Serie gekriegt, die besser würde ich nicht sagen, aber mindestens genauso gut ist wie Friends. Und zwar Cougar Town. Super gut.
Gut. Ja.
Oh, das machen wir jetzt ganz kurz als Quiz. Du liest die Schauspieler vor und ich sage sofort einen Film oder eine Serie dazu. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Courtney Cox, großer Fan. Übrigens, Friends, auch 90er-Jahre-Serie.
Mhm.
Ich habe die nicht mit aufgenommen, weil ich die erst dieses Jahr zum ersten Mal komplett angeschaut habe.
Letztes Jahr bei mir.
Ja.
Oder Corona-Zeit bei
Richtig.
Mir.
Richtig, muss aber sagen, Mega-Serie, immer noch.
Hat mich aber tatsächlich deine Frau inspiriert,
ja,
die endlich mal zu gucken,
richtig,
als wir mal drüber gesprochen haben.
Mich natürlich auch.
So, weiter. Dann Tom Hanks.
Ja.
Ein sehr junger Tom Hanks.
Okay, dann fange ich auch mit Forrest Gump an.
Mhm. David Hasselhoff.
Knight Rider.
Tori Spelling.
Beverly Hills 90210.
Ich bin schwer beeindruckt.
Mhm.
Janet Jackson.
Okay, Filmserie wird jetzt ein bisschen schwierig.
Ne?
Aber ja, Michael Jackson.
Aber die Musik geht natürlich.
Ja, die haben auch Film gespielt. Okay, ja.
Bestimmt auch mal.
Ja.
Richard Dean Anderson.
MacGyver.
Mhm. Jamie Lee Curtis.
True Lies mit Arnold Schwarzenegger.
Das könnte hinhauen.
Ja.
Dirk Benedict.
Na, bin raus, keine Ahnung.
Das ist entweder das Face aus dem A-Team.
Ah, okay.
Oder Starbuck aus Kampfstein Galactica.
Okay, ja.
Joan Collins.
Ist er der Bruder von Phil Collins?
Nicht ganz, ist eine Frau. Ja, berühmte Schauspielerin
eben. Okay, ja, nee, keine Ahnung.
Jetzt schließen sich auch wieder ein paar Fäden. Mhm. Heather Locklear.
Ist Heather Locklear, das müsste ich eigentlich wissen. Da müsste ich eigentlich was dazu wissen. Aber ist das dann auch, wenn ich aus deinen vorangegangenen Beschreibungen, könnte das natürlich auf die Daisy passen von den
Dukes. Fast. Es ist die, die Jodie aus Colt für alle Fälle.
Ah, okay.
Oder man kennt sie auch aus TJ Hooker, wer die Serie noch kennt, und dem Denver Clan.
Ah, okay.
Aber Denver Clan war mir zu brokatig, samtig, um das aufzunehmen. Das habe ich nämlich wirklich nie geguckt. Mhm. Wer war noch auf dem Love Boat? Leslie Nielsen.
Ja, okay. 96 Hours fällt mir als erstes ein. Aber wir, ich denke jetzt nicht groß drüber nach.
Nackte Kanone.
Ja.
Lee Majors. Ah,
scheiße. Du hast recht. Nackte Kanone. Mhm. Leslie Nielsen. Ich war beim.
Nicht Liam Nielsen.
Ich war beim Falschen. Mhm. Ja, du hast recht. Oh,
falsch genossen.
Okay, ja. Hm.
Lee Majors.
Ja. Lee Majors. Nee.
Colt für alle Fälle.
Colt für alle Fälle,
ja. Der Colt.
Ach so, ja, okay.
Gut, da musst du jetzt nichts dazu sagen, weil die kennt man. Die Village People. nächster ist Telly Savalas.
Telly Savalas. Okay, ich bin doch schlechter in dem Spiel, als ich dachte.
Kojak.
Kojak.
Mhm. Nachts sind alle Glatzen kahl. Mhm. Da wäre ich jetzt auch raus. Eric Estrada. Der kommt aus der Serie Chips. Ist auch so ein 70er, 80er Ding, so Motorradpolizei.
Ja.
Die lief aber, glaube ich, in Amerika lief die deutlich besser.
Chips sagt mir was, ja.
Die kompletten Harlem Globetrotters waren schon auf dem Loveboat.
Okay, ja.
Kirstie Alley.
Santa Clarita Diet hat sie zuletzt gemacht.
Okay. Mhm. Ich glaube auch, war das nicht auch bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft oder sowas?
Ja,
Dann zwei Urgesteine aus dem Filmwesen, nämlich Eva Gabor und Zsa Zsa Gabor.
Okay.
Wenn du die jetzt nicht kennst, ist jetzt auch nicht so schlimm.
Doch, Zsa Zsa Gabor kenne ich.
Lorenzo Lamas.
Nee, das sagt mir nichts.
Renegade.
Okay, ja, Renegade, ja. Mhm. Motorradtyp fährt durch Amerika.
Mit langen Haaren.
Ja, ja.
Genau. Mark Harmon.
Nein.
Jethro Gibbs aus Navy CIS.
Okay.
Dann Peter Graves.
Nö.
Kennt man aus In geheimer Mission. Habe ich noch auf meiner Liste stehen.
Ja.
Oder aus zwei meiner absoluten All-Time-Favorites, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug und die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff.
Ja.
Groß, groß, großartige Filme.
Ja, definitiv. Vor allem die Dialoge.
Und man kennt ihn noch aus Cobra übernehmen sie. Mhm. Dann haben wir Lorne Greene.
Lorne Greene.
Mhm. Mhm. Kennt man aus Bonanza.
Ja, okay, habe ich nie geguckt.
Und aus Kampfstern Galactica.
Die originale Kampfstern
Galactica. Genau, die originalen, muss man sagen.
Nicht
genau.
Das Reboot.
Genau, genau. Und um das Triple komplett zu machen, Doug Barr.
Okay, das
macht nichts. Ja. Der war der Howie aus Ein Colt für alle Fälle. Also damit haben wir alle drei schon mal auf dem Loveboat gehabt. Dann haben wir Lloyd Bridges. Kennt man auch aus den verrückten Flugzeug- und Raumschifffilmen, aber auch aus Hotshots. Der Präsident.
Ah ja, okay.
So, wenn du da jetzt failst, dann ist die Sendung sofort beendet. LeVar Burton.
Star Trek, Jolly LaForge.
Genau. Aber er war ohne sein Visor auf dem Loveboat.
Das, davon bin ich mal ausgegangen.
Dann Ted McGinley.
Oh, scheiße, das müsste ich eigentlich wissen.
Du hast ihn vorhin sogar erwähnt.
Ja.
Bei einer ganz schrecklichen Serie.
Ich muss nachgucken. Ted McGinley. Alle unter einem Dach. Das ist nicht?
Nee, nee.
Ted McGinley. Weiß ich nicht.
Jefferson Darcy.
Ach so, das ist Ted McGinley, ja.
Und
schreckliche Serie, das war dein Hinweis.
Ja.
Ach Mensch, ja.
Hm. Und zum Abschluss, wer passt noch auf ein Loveboat?
Hulk Hogan. Ja, natürlich. Klar. Der Wrestler Hulk Hogan.
Ja. Mhm. Also du siehst, da war sehr viel Potenzial in diesen 249 Folgen und gibt wahrscheinlich noch mal so viele. ich habe ein schönes YouTube-Video gefunden, wo die alle aufgelistet hat, aber das waren die mir was gesagt haben.
Mhm. Okay, habe ich wenigstens 50% davon geschafft?
Ja, so ungefähr.
Das wär mir schon anliegen. Muss ich mir abhaken.
Aber ansonsten kitschige Traumschiff in besser.
Ich mache jetzt kurz Alf.
Mhm, mach Alf, kurz Alf.
Die Alien Lifeform, mhm. Die außerirdische Lebensform, funktioniert auch auf Deutsch. Der Mailmarker, der abgestürzt ist in einer schön bürgerlichen Familie. Und dieses haarige Etwas, das gerne Katzen frisst, wohnt nun also hier bei uns, bei den Tanners.
Tanners, genau.
Und alft sich da so durch. Ne? In Wirklichkeit, sein echter Name ist nicht Alf, sondern...
Oh, Moment. Gordon Shumway.
Richtig, korrekt. Ach, sehr gut, sehr gut. Ja. Und ist auch eine super lustige Serie, die ich gern geguckt habe damals. Mhm. Alf mit einem ganz, ganz schrecklichen Ende. Weil Alf wird ja am Schluss in der letzten Folge vom FBI eingecasht. Mhm. Und dann ist die Serie rum.
Genau, sie sind geflüchtet oder wurden verraten oder irgendwie sowas?
Ja, ja, die wurden verraten. Alf sollte ja abgeholt werden durch seine melmarkischen Freunde. Mhm. Die sehen aber, dass das FBI hat das mitbekommen und die sehen, dass Alf umstellt worden ist, hauen wieder ab und dann wird er vom FBI eingecasht und dann ist die Serie vorbei. Das sollte ursprünglich ein Zweiteiler werden, aber die Serie wurde leider danach abgesetzt und ging nicht weiter und damit war das Ende.
Ein und dann ganz hat man, böser Cliffhanger.
Ja, und damit hat man dann 6 Jahre später, 1996, versucht, das alles nochmal zu retten und hat einen unsäglich schlechten Film gemacht, in dem die Tanners gar nicht vorkommen, außer Willy Tanner.
Der Vater.
Der Vater, der dann mit Alf noch ein ziemlich... bescheuertes, nachgelagertes Abenteuer erlebt, weil die halt versucht haben, Alf da wieder rauszukriegen. Haben
genau, weil die Tanners bei der Festnahme, glaube ich, irgendwie in, wie nennt man das, ein Zeugenschutzdings.
Ja, irgendwie so.
Und wurden irgendwo nach Finnland verschifft oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Ganz
alles komisch, an Haaren herbeigezogen.
Es war eine ganz tolle Serie und dann haben sie gemeint, sie müssen einen Cliffhanger machen, damit auf jeden Fall eine neue Staffel kommt, kam aber nicht und damit müssen die Fans von Alf mit einem ganz dämlichen Cliffhanger leben, es sei denn, sie gucken diesen noch dämlicheren Film.
Richtig.
Schade.
Aber ja, auch so eine, heute wird man wahrscheinlich sagen, so eine cozy Familiensendung.
Ja.
Mit seichtem Humor.
War super, nicht brutal.
Super lustig. War aber
ja,
gut, genau.
Ja. War schön.
Ja. Finde ich auch schön. Ja, dann gehe ich nochmal ein bisschen zurück. Pippi Langstrumpf.
Ja. Annika und Tommy als Sidekicks.
Genau, als Sidekicks.
Das viel zu starke, rotzige Kind
genau.
War das damals. Ja?
Sommersprossen, Zöpfe.
Kann Pferd stemmen, ist 8 oder 9 Jahre alt. Also, ja, das war es im Prinzip.
Hat damals schon zerrissene Strumpfhosen gerockt.
Ja, genau.
Genau, und lebt allein in einem Haus, wo jedes Jugendamt Albträume kriegen wird davon, weil da wohnt noch ein Affe drin und noch bestimmt noch viel anderes Zeug.
Ja, ein Pferd.
Genau, ein Pferd. Ja, muss sie ja stemmen. Ne? Mhm. Es gab in der Originalfassung 13 Folgen, in der deutschen Fassung 21 Folgen.
Ja, das wäre typisch. Das
kannst du halt auch mit aktuellen Serien in keiner Relation stellen. Ne?
Nee.
Aber vom Alter her auf jeden Fall ist in Schweden gestartet im Februar 1969 und kam dann im Oktober 71 nach Deutschland.
Das war ein bisschen vor unserer Zeit. Wir haben es aber trotzdem als Kinder angeguckt.
Ja, kam halt.
Und ich habe vor kurzem zufällig einen Artikel gesehen, was die drei heute machen. Also Pippi, Annika und Tommy. Die leben noch, die haben auch noch Kontakt zusammen.
Okay,
cool. Und machen noch das ein oder andere Projekt tatsächlich zu dritt. Und Pippi Langstrumpf, also die Schauspielerin, keine Ahnung, wie sie heißt, ist immer noch in Schweden als Schauspielerin tätig und hat, glaube ich, in der Serie mitgespielt als Krankenschwester. Hat jetzt nie mehr so an diesen Riesenerfolg von damals angeknüpft. Ist ja meistens so bei Kinderschauspielern leider. Aber ist noch der Schauspielerei treu geblieben und macht hier und da noch ein bisschen.
Ja, ist doch schön.
Ja, genau. Und cool finde ich, dass die drei immer noch Kontakt haben.
Ich gehe auch davon aus, dass zumindest in Schweden auf der Straße sie gut erkannt wird, schätze ich mal.
Ja, also Pippi Langstrumpf hat ihr gar nicht so gut getan dann irgendwann, weil das war so halt eine Zeit, das hast du als Kind gespielt und dann hat sie nichts anderes mehr bekommen, weil sie halt diesen Stempel auch hatte, Pippi Langstrumpf.
Die Frodo- und Harry Potter-Problematik.
Richtig, genau.
Und ich überlege die ganze Zeit, Inga Nilsson, kann das sein?
Oh ja, richtig. Ja, stimmt. Ja, ne? Das kann gut sein. Mensch, der Affe hieß doch auch Herr Nilsson.
Ich meine, ist den Namen von der Schauspielerin.
Ja, ich weiß, aber der Affe hieß trotzdem Herr Nilsson.
Ich weiß Nilsson, aber nicht mehr, wie das Pferd hieß.
Kleiner Onkel.
Jetzt, ja. Genau.
Ha.
Aber um was ging es eigentlich konkret in den
Keine
Folgen?
Keine Ahnung, das waren halt die Kinder, die Abenteuer erleben. Und sie haben auch dann mal irgendwann ihren Vater besucht, der Piratenkönig ja, war es dann ja später.
Auch so eine der Kontroverse,
hieß, genau. Ja, da gab es eine Kontroverse, der hieß nämlich eigentlich der N-König, der, war ja, aber dann später halt der Piratenkönig.
Genau. Das war dann, glaube ich, so die im Takatuga-Land oder sowas ja, gab es da.
Richtig, ja genau. Und da haben sie auch mal dann einen Ausflug oder ein Abenteuer hin gemacht, die Kinder und so weiter. Also es ging im Prinzip nur um diese rotzigen Kinder. Die waren ja gar nicht so rotzig, nur Pippi war halt so ein bisschen
richtig
drauf.
Gut, die war halt
selbstständig.
Anti-autoritär erzogen.
Ja, sehr anti-autoritär.
Sehr anti-autoritär.
Ja.
Ja, ich würde mal in der IKEA-Abteilung bleiben und noch eine Serie aus meiner Kindheit nennen, den Michel aus Lönneberger.
Den habe ich auch ganz gern geguckt. War das eine Serie oder war das?
Das war eine Serie mit 13 Folgen.
Ja, eine kurze Serie.
Das wäre heute ein Film wahrscheinlich, aber genau, 13 Folgen. Von 75 bis 76 in Schweden und ab 74 in Deutschland.
Hab's aber trotzdem als Kind geguckt und das habe ich immer mit meiner Oma geguckt. Mhm. Immer so um die Weihnachtszeit rum kam das, glaube ich.
Wer es nicht kennt, es ist, heute wird man wahrscheinlich irgendwie Heile Welt-Serie sagen. Also es spielt in Schweden und der kleine Michel Svensson lebt mit seinen Eltern, seiner Schwester Ida, dem Knecht Alfred und den Mägden Lina und Krösermeier auf dem Katthuldhof in Lönneberger. Ja. Das ist das Setting.
Ja.
Und Michel ist das, wenn du im Duden unter Rotzlöffel nachguckst, ist da bestimmt ein Bild von ihm. Also er hatte nur Flausen im Kopf, war aber eigentlich ein guter Junge.
Also super seicht. Und ich glaube, heute wäre das stinklangweilig. Ich
wahrscheinlich.
Weiß nicht, das Aufregendste, was in dieser Serie passiert ist, ist, dass Michel sich einen Topf auf den Kopf gesetzt hat, der dann nicht mehr runtergekriegt hat.
Genau, einen Suppentopf.
Ein Suppentopf,
und der, also das Running-Ding war halt einfach, jedes Mal, wenn er halt Unfug gebaut hat, also immer, musste er oder wurde er im Schuppen eingesperrt.
Ja.
Und hat dann angefangen, Holzmännchen zu schnitzen.
Richtig.
Das heißt, wenn Michel schnitzte, hat er Mist gebaut.
Richtig.
Aber die Tiefe auch von den Folgen, wie du sagst, Topf über den Kopf, Ärger vom Vater, ab in Schuppen. Einmal hat er vergorenes Obst vom Kirsch- oder Apfelbaum hat er den Schweinen und Hühnern gegeben und hat damit eine Alkoholparty auf dem Bauernhof ausgelöst und die Viecher waren komplett weggetreten. Michel in die Hütte, schnitzen. Mhm. Die weltweit größte Schnittsammlung von Holzmännchen gab es in Lönneberger. Ja, aber es war trotzdem eigentlich ganz schön.
Ja, es war halt so eine Kinderwohlfühlserie. Ja. Da passiert nicht viel, da musst du dich auch nicht zu Tode aufregen, ich glaub, als Kind.
Das geht auch in die gleiche Richtung. Was gab es denn da noch Neues aus Bullabü oder sowas?
Ja, die Kinder von Bullabü.
Alles sowas, so diese, genau. Soll ich mal noch weitermachen?
Also, hast du, ich habe nichts mehr, ich bin hier.
Du bist schon
durch? Ich bin durch.
Du hast ja überhaupt nicht gesuchtet als Kind.
Ja, doch, ein bisschen, ich habe ja schon alles hier.
Genau, gerade eben schon erwähnt, Peter Graves in geheimer Mission. Mhm. Im Original tatsächlich Mission Impossible. Mhm. War der Versuch, ein Reboot von Mission Impossible aus den 60ern und hat es aber nur auf 35 Folgen geschafft, lief Oktober 88 in den USA und kam 91 nach Deutschland. Und es war so ein bisschen A-Team, Mission Impossible. Peter Graves war der Anführer quasi. Und der hat halt immer von der Regierung einen Auftrag bekommen. Also die Serie hat immer damit gestartet, dass er halt irgendwo hingelaufen ist, in Park oder irgendwo, wo er nicht beobachtet wurde. Und dann hat er irgendwo aus dem Mülleimer oder unter der Bank so einen kleinen schwarzen Kasten rausgezogen, den er mit seinem Fingerabdruck entsperrt hat. Und dann gab es so eine klitzekleine CD, die hat er dann da reingepackt in so einen kleinen Bildschirm. Und dann wurde ihm halt erzählt, dass der tyrannische, was weiß ich, Vater Ibra irgendwas im Iran Scheiße baut und die Regierung kann da aber nicht intervenieren. Das heißt, er muss jetzt mit seinem Team da rein. Und dann kommt halt dieser berühmte Satz aus der Serie. Sollten Sie ihn übernehmen, bla bla bla. Dieses Gerät wird sich in 5 Sekunden selbst zerstören.
Ach, das kommt daher.
Genau.
Also das kenne ich tatsächlich, obwohl ich die Serie nie gesehen habe.
Und dann war halt immer Schema F. Es gab halt dann ein Briefing mit seinem Team. Da gab es dann auch wieder wie beim A-Team Spezialisten für irgendwas.
Ja.
Und cool fand ich halt, dass die halt schon mit so richtig Agenten-Schnickschnack, wie später dann auch Tom Cruise in den Filmen, also mit Masken, die sie gebaut haben aus Latex, um irgendwelche Leute zu imitieren. War eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, warum sie nur 35 Folgen geschafft hat.
Ich habe sie nie gesehen. Wahrscheinlich deshalb.
Das könnte sein.
Du musst mehr Serien gucken. Ja, an mir lag das. Das hat wohl die abgesetzt.
Dann liegt das mit Firefly auch an dir.
Das war ich nicht.
Andi,
nee, das
auf
war
ein Wort,
sicher
komm
nicht.
Mal mit raus.
Ich habe auf Serenity bestanden.
Na, immerhin. genau, und es geht auch wieder um Autos. Ach, verdammt. Egal, Simon und Simon.
Das habe ich auch noch nie gehört. Das sind so Dinger, die bringen es jetzt am Schluss, um die Leute, die noch dran sind, auch noch abzuhängen.
Genau, richtig. Aber immerhin im Original 156 Folgen.
Er ist ordentlich, ja.
135 in Deutsch in 8 Staffeln. November 81 in den USA gestartet und 86 erst nach Deutschland gekommen. Mhm. Es ging um zwei Brüder, Rick und AJ Simon, die eine Detektei haben.
Ja, natürlich, aber es war nicht sonst, Tom.
Das war in den 80ern die einfachste Möglichkeit, um Stories zu schreiben.
Ja.
Ihr seid Privatschnüffler, ich habe einen Auftrag für euch. Mhm. Und die waren halt das komplette Gegenteil. Also Rick lebte auf einem Hausboot, hat einen ranzigen Pickup gefahren, hat auch mal einem die Fresse poliert, wenn er Informationen brauchte. AJ war das komplette Gegenteil. Feiner Zwirn, gebildet, Manieren, hat immer versucht, auf legalem Weg die Fälle zu lösen. Und die Kombination hat es halt ausgemacht. Mhm. War auch ganz cool eigentlich.
Ja, das Prinzip hast du aber heute auch oft in Filmen. Also zwei Gegensätze, die irgendwie zusammenarbeiten.
Ja, um Gottes Willen, ja, genau.
Hier Twins mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito.
Genau, Gegensätze und so. Genau, das A-Team hatten wir schon durch soweit.
Das sind wir.
Dann habe ich noch zwei, weil eine schrecklich nette Familie haben wir auch schon abgehakt. Mhm. Dann komme ich noch mal mit was Deutschem um die Ecke. Und zwar auf Achse.
Auf Achse, Brummifahrer. Mhm. Hat noch schon Manfred
Krug gespielt,
Manfred
Krug, genau. Er spielte Franz Meersdonk und seinen Sidekick Günther Willers.
Was haben die eigentlich gemacht? Die sind im LKW durch Deutschland gefahren und haben
die
Zeug
waren, genau, Speditionsfernfahrer.
Ja.
Man muss vielleicht dazu sagen, die Serie ist 1978 gestartet. Mhm. Mit 86 Folgen in 6 Staffeln, lief bis 96. Mhm. Also du hast die volle Kanne 70s-Flair in Deutschland. Genau, die beiden waren Speditionsfahrer mit den LKWs und dann kam halt so diese 70er Jahre Exotik mit rein, weil die sind nämlich ins Ausland gefahren.
Oh,
halt dich fest. Hol alle ans Feuer. Mhm. In den Nahen Osten, nach Griechenland oder auch mal in Norden hoch. Die waren überall da, wo du in den 70ern als Deutscher nicht hinkamst.
Ja.
Und die Handlung, ja, die waren halt immer unterwegs mit ihren Fuhren und dann ist da halt auch immer, wie bei Hart aber herzlich, auch immer random irgendwelche Scheiße passiert. Also irgendwelche Schmuggler oder, was habe ich noch aufgeschrieben, Frachtbetrug, Diebstahl, irgendwas ist immer.
Ich glaube, das ist auch ganz witzig, nochmal anzugucken auf Achse. Ich habe das Brettspiel von auf Achse.
Ich war sehr erstaunt, als du das erwähnt hast
vorhin. Ja, das Original auf Achse Brettspiel, wo du einfach mit deinem LKW durch Deutschland fahren musst. Oder durch Europa, weiß gar nicht. Und Sachen ausliefern. Ist aber echt witzig. Kannst Anhänger kaufen und so.
Mhm. Ja, das war halt auch immer so eine Vorabendserie. Die, ich glaube, mein Papa hat die auch immer mitgeguckt. Und auch so das Intro ist schon, wenn ich das höre, denke ich, geil. So dieser Fernfahrer-Vibe hast du ja heute gar nicht mehr. Heute geht es ja bloß noch um Zeit und Termine.
Mhm.
Aber die haben noch diese richtige Romantik gelebt.
Die Serien damals waren halt auch langsamer erzählt.
Ja.
Na, Filme und Serien allgemein. Das muss man mögen.
Mhm.
Da hat man so ein bisschen Retro-Feeling, weil heute ist ein bisschen mehr Gas drin in der Erzählung.
Und da ist halt auch nicht so viel Spektakuläres passiert. Also, wie gesagt, da hat man mal einen Schmuggel aufgedeckt. Da hat man nicht gleich, was weiß ich, eine Galaxis befreit.
Und das Zweite, was du noch hast?
Das ist der letzte Punkt. Und das ist eine merkwürdige Serie, weil es darüber quasi nichts mehr gibt, großartig im Netz.
Oh.
Die heißt Ein Fall für Professor Chase oder im Originalen Manimal.
Manimal?
Manimal.
Wo hast du das hergezogen? Das kennt jetzt wirklich kein Schwein.
Das habe ich tatsächlich damals, ich glaube, auch mit meiner Mama geguckt. Die fand das total faszinierend.
Mhm.
Genau, es gibt nur 8 Folgen von dieser Serie und die kamen 83 in den USA und 90 in Deutschland. Also 7 Jahre später in Deutschland. Und es ist eigentlich relativ simpel. Es geht um Dr. Jonathan Chase. Und der ist ein Uniprofessor, der in seiner Freizeit seiner Bekannten bei der Polizei bei den Ermittlungen hilft oder beratend zur Seite steht. Was er aber kann, er hat von seinem Vater so eine uralte afrikanische Höhlen-Schieß-mich-tot-Göttergeschichte geerbt. Mhm. Er kann sich in Tiere verwandeln.
Mhm.
Und das wird immer sehr dramatisch dargestellt, wie ihm dann Federn wachsen und dann wurde er zum Adler oder Fell für einen Panther. Und dann hat er sich halt in Gebäude rein oder hat Bösewichte ausgeschaltet, um halt der Polizei quasi zuzuarbeiten.
Das stimmt, da hatten wir hatten es vor der Aufnahme kurz davon. Mhm. Ich glaube, ich habe so ein, zwei Szenen im Kopf, das habe ich wohl wirklich irgendwie verdrängt, nicht, aber zufällig reingeschaltet oder so. Also nicht bewusst geguckt.
Ich kann jetzt auch nicht sagen, wann das genau lief, aber wie gesagt, 8 Folgen, da ist nicht viel passiert.
Ja, das stimmt. Also ein Unterstützer der Polizei, Berater, der sich halt in Tiere verwandeln kann und nachts dann als Tier irgendwo unterwegs ist.
Genau. Ja. Oder halt dann, wenn er in Bedrängnis gerät, sich halt auch mal in Panther verwandelt und das, mal eben kurz Respektschellen verteilt.
Ich glaube, das ist so ein verklärtes Kindheitsding. Das hat man vielleicht ganz cool in Erinnerung damals. Mhm. Und wenn du das heute guckst, denkst du, boah, ist das langweilig.
Ich würde es gern mal wieder gucken, aber ich habe es nirgends gefunden. Es ist, als wäre diese Serie von der Bildfläche verschwunden.
Vom Panther gefressen.
Wahrscheinlich. Aber es gibt immerhin einen Wikipedia-Eintrag dazu, wo auch drin steht, dass man es halt mit den Details nicht besonders hatte, weil ähnlich wie bei Hulk immer die Frage geklärt ist, wohin verschwinden die Klamotten beim Verwandeln.
Das stimmt.
Weil er hatte halt vorher einen Anzug an, als Panther nicht, dann als Mensch wieder.
Ja.
Magie.
Gut, Lou Ferrigno hat ja sein Hemd zerrissen immer, wenn er gehulkt hat.
Stimmt.
Ja.
Aber beim modernen Marvel-Hulk ist, glaube ich, die Klamottenfrage auch nicht geklärt, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es gerade nicht im Kopf.
Gut, auf jeden Fall hat es auch niemand interessiert damals. Von daher, ich bin mal gespannt, ob ich es mal, ich denke immer mal wieder dran.
Manimal. Also falls ihr daheim noch irgendwo eine Kopie habt auf Videokassette, spielt's bitte, digitalisiert das und schickt es uns.
Oder ihr schickt die Videokassette. Es gibt hier einen Laden, wo das funktioniert noch, wo echt? Man Videokassetten noch umwandelt.
Kann man das noch machen? Ist ja der Wahnsinn.
Oder du kaufst dir für völlig überteuerte Preise einen Videorekorder auf eBay.
Ja,
den stimmt. Jemand seit 40 Jahren im Regal stehen hat.
Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, für alle, die es bis hierher geschafft haben.
Mhm.
Ja? Wenn ihr das auf YouTube hört, ihr seid schon lange raus. Aber wenn ihr das auf und den Podcatchern hört, so Amazon Music oder Spotify, dann habt ihr gute Chancen, noch dabei zu sein. Was sind denn eure Lieblingsserien der 80er, 70er oder wann immer ihr jung wart, 90er vielleicht? Ne? Schickt uns das gerne. Vielleicht seid ihr auch jetzt gerade jung. Dann sind ja eure jetzigen Kinderserien die Serien, die jetzt laufen. Könnt ihr das auch gern schicken.
Hauptsächlich Schrott.
Der, weiß ich nicht.
Nein, nicht alles.
My Little Pony soll ganz toll sein. Wirklich. Also wirklich gut. Muss ich mir echt mal angucken.
Ist das noch die?
Nee, der gibt's ja, also die gibt's ja auch schon ewig.
Ja, dran, ja, ne? Aber diese neue. Friendship is Magic?
Ja, genau.
Ja, die ist super.
Richtig.
Ja, habe ich es gehört.
Ja,
nein, die ist wirklich super.
Ja, eben, sage ich
es. Es ist tatsächlich noch eine Kinderserie, die noch Werte vermittelt.
Ja.
Sowas wie Mut und Freundschaft und sowas.
Oh, das ist schön. Damit hören wir jetzt auf. My Little Pony.
Ja.
So.
Könnt ihr euch angucken.
Als super. Tipp.
Ja.
Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schickt uns gerne Feedback oder was ihr so gerne guckt und anschaut. Auf Instagram könnt ihr uns folgen, aus Mangel an Bescheidenheit oder ganz altmodisch per Mail. Mail aus Mangel an Bescheidenheit.
Oder Facebook. Genau. Für die, wo mittendrin stehen.
Und weißt du, was die ganzen Serien damals in den 80ern gemeinsam hatten?
Nee.
Ein viel zu langes Outro. Till the Turks in a room, talking all day long. Stories to consume, laughing keeps them strong. Mic up and they chat, topics all around. From sports to this and that, in the world we're bound. Podcast pals, they are reaching for the stars. Every episode takes us near and far. Late nights and fun, every word they share in their podcast run. Magic fills the air, yeah. Stories old, turning tales to gold. Their bonds unbreakable, true and bold. Each day something new, crazy things they do. Sh-
sharing laughs and views, just for me and you. Podcast Pals, they are reaching for the stars. Every episode takes us near and far. Late nights and fun, every word they share in their podcast run. Magic fills the air. Podcast run, magic fills the air. Yeah, friends with stories old, turning tales to gold. Their bonds unbreakable, true and bold. Each day something new, crazy things they do. Sharing laughs and views, just for me and you. Yeah.